Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Beim Terroranschlag in Wien wurden mehrere Menschen getötet, mehrere Menschen sind verletzt, manche von ihnen schwer. Österreichs Innenminister Karl Nehammer spricht heute Morgen von einem islamistischen Hintergrund der Tat.
Eine Situation, wie wir sie in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erleben mussten. Österreich ist seit mehr als 75 Jahren eine starke Demokratie, ein Land, dessen Identität geprägt ist von Werten und Grundrechten. Der gestrige Anschlag ist ein Angriff auf genau diese Werte und ein völlig untauglicher Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu schwächen oder gar auseinanderzubringen.
Mehr dazu gleich im Gespräch mit unserer Korrespondentin. Außerdem beleuchten wir, wie die Türkei auf die anstehende US-Präsidentenwahl blickt. Und wir berichten, warum die Milliardenhilfen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds auf sich warten lassen. Nach dem Terroranschlag in Wien zeigt sich Europa betroffen. Auf Twitter bekundet Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Solidarität und Anteilnahme. Dort ebenfalls ein Statement von Emmanuel Macron, Frankreichs Staatspräsident. Er und sein Land, so schreibt er, teilen den Schock und die Trauer. Nach Frankreich sei es nun das befreundete Österreich, das angegriffen wurde. Über den Stand der Ermittlungen kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Wien, Andrea Bär, sprechen. Frau Bär, gestern Abend wurde auf mehrere Menschen geschossen. Zunächst, was wissen Sie über die Opfer der Terrorattacke?
Also im Moment sind mindestens vier Menschen gestorben, Zivilisten, zwei Männer, zwei Frauen. Die eine Frau zwischen 40 und 50 Jahre alt, heißt es, die zweite war eine Kellnerin, denn das Ganze hat sich ja im Zentrum von Wien abgespielt und die hat dort in einer Kneipe bedient. Soweit wir im Moment wissen, sieben Menschen sind schwer verletzt, mindestens 18 Verletzte werden jetzt seit eben gemeldet. Sie haben Stichwunden, sie haben Schussverletzungen. Dann wurde ja gestern Abend ein Polizist, der im Einsatz war, schwer verletzt von dem getöteten Attentäter, dessen Zustand, der junge Mann ist 28 Jahre alt, dessen Zustand soll stabil kritisch sein. Ich bin keine Medizinerin, aber ich würde mal sagen, auch als Laie weiß man, dass sich das natürlich immer noch leider zum Schlechteren wenden kann.
Innenminister Karl Nehammer geht von einem islamistischen Hintergrund aus. Welche Informationen haben die österreichischen Behörden?
Also was die österreichischen Informationen für Behörden für genaue Informationen haben, dazu hat Herr Nehammer heute früh nicht so viel gesagt. Nur so viele hat eben gesagt, es war ein islamistischer Terroranschlag. Er hat gesagt, der getötete Attentäter sei ein Anhänger der Terrormiliz IS gewesen. Die Identität dieses getöteten Mannes ist bekannt. Und das hat natürlich jetzt eine Reihe von Ermittlungen auch in seinem Umfeld ausgelöst. Heute Morgen hat es mehrere Hausdurchsuchungen und Festnahmen in dem Umfeld des Mannes gegeben. Er soll in Wien geboren worden sein. Es gibt jetzt sehr, sehr viele noch überhaupt nicht bestätigte Gerüchte und Informationen oder Pseudoinformationen, was diesen Attentäter angeht. Da werden wir sicher im Laufe des Tages noch mehr Klarheit bekommen.
Frau Bär, blicken wir noch mal auf gestern Abend. Was ist genau passiert?
Also um 20 Uhr gab es die diversen Notrufe, dass es eben Schießereien gibt in der Innenstadt, dass ein Attentäter oder mehrere, das können wir im Moment jetzt noch nicht so genau sagen, eben mit wirklich Gewehren, mit einer Machete bewaffnet, auf die Leute losgegangen ist, die Menschen in den Bars, in den Lokalen oder die dort unterwegs waren, nahe des Schwedenplatzes, nahe des Hauptsitzes der israelitischen Kultusgemeinde in der Seitenstättengasse, wo auch die Synagoge ist, dass dieser Mann eben gezielt Menschen ins Visier genommen hat. Ein Augenzeuge hat berichtet, er konnte sich ducken hinter einer kleinen Mauer und der Attentäter hat ihn dann verfolgt und er konnte wirklich nur wie durch ein Wunder konnte er da entkommen. Viele Menschen sind natürlich in Panik geraten, haben sich gerettet in Bars, in Hotels. Es war ja auch der Abend vor dem Teil-Lockdown, der in Österreich aufgrund von Corona seit heute Nacht gilt und das bedeutet, dass die Leute gedacht haben, ach, heute Abend gehe ich noch mal raus, weil ja auch die Gastronomie dann seit heute Abend Abend geschlossen werden soll. Und viele sind dann aber in den Hotels hängen geblieben. Also manche Hotels haben spontan ihre Gäste eingecheckt, andere haben das nicht gemacht. Und ein Taxifahrer hat mir zum Beispiel ganz heute früh um 4 hat er mir erzählt, er sei die ganze Nacht unterwegs gewesen und habe einfach auch umsonst Leute gefahren, nach Hause gefahren, weil natürlich alle vollkommen erledigt und panisch waren, weil viele ja gar nicht wussten, wo ihre Angehörigen sind.
Und heute sollen die Bewohnerinnen und Bewohner Wiens zu Hause bleiben?
Sie sollen zu Hause bleiben, wenn es ihnen möglich ist. Die Innenstadt ist abgeriegelt. 1000 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz. Manche wirklich schon viele, viele, viele Stunden. Und die Geschäfte haben aber geöffnet. Aber die Straßenbahn, die Busstationen, die U-Bahn, die dürfen zum Beispiel im Schwedenplatz da nicht halten. Es gibt ja 6 bestätigte Tatorte in der Innenstadt. Das wird jetzt gerade untersucht mit einem Zeitraum. Diagramm, ob das möglich ist, dass das ein Attentäter gemacht hat oder ob das mehrere gewesen sein müssen. Das wird jetzt alles untersucht. Und also die ganze Nacht war natürlich sehr, sehr aufreibend und schwierig, zumal man ja immer dachte, ja, wer ist denn jetzt wo vielleicht noch unterwegs? Und Wien, kann man sagen, ist eine Stadt im Alarm und im Ausnahmezustand. Mhm.
Frau Bär, zum Schluss, die österreichische Regierung wird noch zusammenkommen heute. Wie wird der Tag in Wien genau ablaufen?
Also Bundeskanzler Kurz wird eine Ansprache oder sich an die Öffentlichkeit wenden. Es soll ein Kranz Niederlegungen geben an den 6 bestätigten Tatorten, die es im Moment gibt. Dann wird sicherlich einfach beraten, was weiß man über den Islamismus. Thema in Österreich. Das ist natürlich jetzt ein großes Thema, kann man sich ja vorstellen, weil auch gefragt wird, was weiß man, hat man das unterschätzt, war das, also da werden all diese Geheimdiensterkenntnisse auch natürlich nochmal auf den Tisch kommen. Ansonsten denke ich schon, dass auch wiederholt wird, Verzeihung, da klingelt jetzt mein Handy, dass auch wiederholt werden wird, dass es den Menschen Sicherheit vermittelt wird und das war von Anfang an gestern Abend auch zu spüren, sowohl auf Seiten der Opposition als auch bei der türkis-grünen Regierungsparteien. Wir sind eine offene, demokratische Gesellschaft, wollen das auch bleiben und lassen uns nicht einschüchtern.
Sagt unsere Korrespondentin Andrea Beer, besten Dank. Über die weiteren Entwicklungen und Erkenntnisse zum Terroranschlag in Wien informieren wir Sie weiter in unserem Programm hier im Deutschlandfunk. Regierungen in Europa blicken heute und in den kommenden Tagen gespannt nach Washington. Denn mit dem Ausgang der US-Präsidentenwahl könnte sich das weitere transatlantische Verhältnis ändern. Auch die Türkei dürfte gespannt auf das Wahlergebnis sein, ist ihre Beziehung zu Trumps USA doch von mehreren Konflikten geprägt. Da wäre zum einen der Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems, mit dem Präsident Erdogan Amtskollegen und NATO-Verbündeten Trump verärgert hat. Oder die türkische Offensive in Nordsyrien im Oktober 2019, bei der das türkische Militär die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG vertrieb. Trump drohte daraufhin, die Türkei mittels Sanktionen wirtschaftlich zu zerstören. Trotz all dieser Streitpunkte gelten Erdogan und Trump als Verbündete. Warum genau? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Gunnar Köhne. Herr Köhne, was ist dran an dem Bild einer ungebrochenen Partnerschaft zwischen beiden Präsidenten?
Ja, fest steht, dass Präsident Trump Erdogan zu den Tough Guys zählt, zu den harten Kerlen unter den Staatschefs. Das hat er immer wieder betont. Mit solchen Tough Guys kann man gelegentlich streiten, man kann sich beschimpfen, man kann sich auch bedrohen, Sie hatten es erwähnt, aber hinterher verträgt man sich wieder. Ein zweiter Grund, Herr Schäfer, ist sicherlich, dass Trump kein sonderliches Interesse an der Türkei hat und es deshalb nicht viel Konfliktpotenzial gibt. Und schließlich, darüber hat die New York Times berichtet und viele andere amerikanische Medien, hat der US-Präsident persönliche wirtschaftliche Interessen in der Türkei. Der Sender MSNBC sagte oder schrieb, dass die Trump-Holding über 100 Firmeninvestments in der Türkei getätigt habe. Es gibt in der Innenstadt von Istanbul einen hochaufragenden Trump-Tower. Darin befindet sich ein Hotel und eine Shopping-Mall.
Herr Kühne, vorhin habe ich den Kauf der russischen Raketen erwähnt. Diese hat die Türkei jüngst getestet. Die USA drohen mit Sanktionen. Herr Kühne, wie passt das zu dieser Partnerschaft zwischen Erdogan und Trump?
Nun, nicht Trump droht mit Sanktionen, sondern der US-Kongress macht Druck und das ist ein Unterschied. Bislang ist die Türkei wegen der S-400 aus dem Programm für den neuen Kampfjet F-35 genommen worden. Das ist die erste Stufe der Sanktionen, die viele Abgeordnete im Kongress sehen wollen. Aber weitere Sanktionen sind von Trump bislang verhindert worden. Verhindert worden ist von Trump auch übrigens eine Anklage gegen die staatliche türkische Halkbank. Die Halkbank, die hatte geholfen, Iran-Sanktionen zu umgehen. Und wie die New York Times jetzt berichtete, ist nach einer Intervention Erdogans bei Trump das Justizministerium vorstellig geworden beim zuständigen Staatsanwalt und hat weitere Ermittlungen untersagt. Die Befürchtung Ankaras ist natürlich nach einem Wahlsieg, möglichen Wahlsieg Bidens, dass das Thema S-400 und Halkbank, dass diese beiden Themen nach der Wahl wieder auf die Tagesordnung kommen.
Also müssen wir unterscheiden zwischen der persönlichen Ebene, zwischen den beiden Präsidenten und der Staatenebene. Nun sind beide, die Türkei und die USA, an Konfliktherden in Europa beteiligt oder vertreten. Wie reagierten bislang andere europäische Kräfte auf dieses transatlantische Verhältnis?
Nun, mein Eindruck ist, dass in vielen europäischen Hauptstädten, vor allen Dingen in Paris und Berlin, blankes Entsetzen darüber herrscht, dass Trump Erdogan in der Region gewähren lässt und ihn geradezu ermutigt, seine Macht weiter auszubauen, siehe zum Beispiel in Libyen. Man muss auch daran erinnern, Erdogan konnte Trump überreden, seine Truppen aus Syrien abzuziehen. Und damit haben die Amerikaner die syrischen Kurden schutzlos den Türken überlassen. Und auch in der arabischen Welt ist man verärgert darüber, dass Erdogan in Syrien und Libyen agieren kann, ohne dass es irgendeine Art von Einspruch aus Washington gibt. Und schließlich kann man sagen, dass der lachende Dritte der russische Staatschef Putin ist, denn der konnte in Trumps Regierungszeit zum neuen großen Bruder der Türkei aufsteigen.
Nun ist noch offen, welcher der Präsidentschaftskandidaten als Sieger aus der US-Wahl geht. Aber mal angenommen, Joe Biden gewinnt, was würde das für Erdogan und die Türkei bedeuten?
Das würde bedeuten, dass eben zum Beispiel diese Themen S-400 und Halkbank wieder auf die Tagesordnung kommen. Mit Entsetzen hat man in den türkischen, regierungsnahen türkischen Medien registriert, dass zum Beispiel zu den außenpolitischen Beratern Bidens der ehemalige Anti-ES-Beauftragte der US-Regierung, Brett McCurr, gehört. Der hatte sich vor seinem Rücktritt strikt gegen einen Abzug der US-Truppen aus Syrien ausgesprochen und für eine Unterstützung der Kurden. Seitdem gilt auch Brett McCurr als Feind der Türken in Ankara. Fest steht, dass sollte es zu Sanktionen kommen gegen die Türkei oder auch nur zu einer Androhung von Sanktionen, dass das angesichts der desaströsen wirtschaftlichen Lage der Türkei schlimme Folgen hätte.
Das heißt im Umkehrschluss, Erdogan hofft auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump.
So sieht es aus und wenn man die türkischen Medien richtig liest, dann ist das die einzige Option für Erdogan, seine Interessen in der Region weiter so vertreten zu können.
Sagt mein Kollege Gunnar Kühne, der für uns zur Beziehung zwischen Erdogan und Trump recherchiert hat. Besten Dank.
Thank you.
persönliche Treffen von Regierungsmitgliedern aus Europa hat die deutsche Ratspräsidentschaft erst einmal auf Eis gelegt, wegen Corona. Dabei gäbe es im Moment viel zu besprechen und zu entscheiden, etwa auch darüber, wann denn nun endlich die Milliardenhilfen aus dem beschlossenen Corona-Rettungsfonds fließen können. Dennoch können sie es nicht. Ein Thema, das die EU-Finanzminister heute per Videoschalte besprechen, zunächst im Kreis der Eurogruppe. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Offiziell wollen die Finanzminister der 19 Euro-Staaten heute über Geldwäsche reden, darüber, wie man sie effektiver und besser bekämpft, über den Euro als Digitalwährung und sie wollen sich von Fachleuten über den Stand der Corona-Pandemie informieren lassen. Überraschungen dürfte dabei niemand erwarten, denn die zweite Welle scheint gerade mit voller Wucht über die gesamte EU hinwegzurollen. Die meisten Länder reagieren mit mehr oder weniger drastischen Lockdowns. Ob das alles hilft, ist nicht mit Sicherheit absehbar. Dafür mehren sich die Anzeichen, dass die Konjunkturerholung viel länger brauchen wird, als man das vielleicht noch im Spätsommer gehofft hatte. Allerdings wirklich überzeugt davon waren auch im Kreise der 19 längst nicht alle. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire formulierte das so: Bis wir einen Impfstoff gefunden haben, müssen wir die Herausforderung, das Gesundheitssystem stabil zu halten, mit der Aufgabe kombinieren, dass wir einen ökonomischen Wiederaufbau brauchen.
And the need for economic recovery.
Heute ist diese Aussage wohl noch richtiger als vor 1,5 Monaten. Für den ökonomischen Wiederaufbau hatten sich die EU-Mitglieder auf den 750 Milliarden Euro schweren Recovery Fund geeinigt. Von dem Geld sollen vor allem die EU-Länder profitieren, die von Corona besonders hart getroffen sind. Im Frühjahr waren das Italien und Spanien. Jetzt könnten Belgien, Tschechien und das große Frankreich dazukommen, vielleicht auch noch andere. Und schon wird hinter den Brüsseler Kulissen darüber geredet, ob die 750 Milliarden wirklich reichen. Dabei sind noch nicht einmal die endgültig beschlossene Sache. Derzeit verhandelt das Europaparlament mit den EU-Staaten über die Frage, zu welchen Bedingungen es Geld aus dem Fonds gibt. Angeblich sind Kompromisslinien erkennbar, heißt es aus Verhandlungskreisen. Wichtig seien Zukunftsinvestitionen, etwa in grüne Energie oder in Digitalisierung, sagt der Europaabgeordnete Damian Böselager, der mit am Verhandlungstisch sitzt.
Deswegen habe ich mich von Anfang an dafür eingesetzt, dass wir halt europäische Prioritäten tatsächlich bestimmen, gemeinsam. Und die dann auch verankern in sogenannten Minimum Spending Share.
Damit der Fonds Realität wird, müssen sich die Mitgliedsländer auch noch darauf verständigen, dass die EU künftig eigene Steuern erheben darf. Denn der Fonds soll mit gemeinsamen europäischen Schulden finanziert werden, die eines Tages zurückgezahlt werden müssen. Eigenmittel für die EU seien deshalb unabdingbar, sagte kürzlich Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Brüssel.
The next step in this case is really that we understand that we need own resources.
Jeder müsse begreifen, dass an Eigenmitteln kein Weg vorbeigehe, so Scholz. Aber offenbar will das noch nicht jeder begreifen in den EU-Staaten. Dabei sollen die nationalen Parlamente in den Mitgliedsländern diesen sogenannten Eigenmittelbeschluss am Ende ratifizieren. Und das könnte etwa in den Niederlanden oder in den skandinavischen Staaten schwierig werden. Deshalb sind es dicke Bretter, die Europas Finanzminister jetzt bohren müssen. Und das per Videokonferenz nicht einfach.
Ein Bericht von Holger Beckmann war das. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.